ja, einfach mal gucken, wie kann man die Ressourcen, die aufgebracht werden, wie kann man die am besten irgendwie dahingehend ja, sinnvoll einsetzen, dass man ein gutes Gewissen hat, dass man sie überhaupt quasi benutzt hat.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Markus Kraft, der Gründer von dem Fair Fashion Kinderbekleidungslabel Manitoba, hat sich zum Ziel gesetzt, schon bei den ganz Kleinen auf Unisex-Bekleidung zu achten. Nix da mit Rosa und Prinzessin oder blauen Baggern. Hier kann jeder tragen, was ihm oder ihr gefällt. Nachhaltigkeit bedeutet für Markus nicht nur soziale und faire Produktion mit natürlichen Materialien, er beschäftigt sich auch damit, was danach passiert. Ein Rücknahmekonzept von getragenen Manitoban-Artikeln ist somit der erste Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft, den er bereits schon vor langer Zeit umgesetzt hat. Wenn du jetzt dran bleibst, erfährst du noch viel mehr über die Ideen, die Philosophie und die Werte von Manitoba. Das lohnt sich auf jeden Fall. Hallo Markus, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ja, ich freue mich
Hi.
total, dass du da bist.
Hi, grüß dich. Na?
Na, möchtest du dich
Ja.
erstmal vorstellen, wer du
Ja,
bist, was
gerne.
du machst und genau, wozu du gehörst?
Hi, ich bin Markus. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Manitoba. Wir sind ein nachhaltiges Bekleidungslabel aus Hamburg. Startet tatsächlich als Kinderlabel. Mittlerweile machen wir auch ganz viele Erwachsenen Klamotten. Und ja, nachhaltig ist immer so ein bisschen so ein spezieller Begriff, auch so ein bisschen ja,
Aus,
inflationär
aus,
benutzt in letzter
ja.
Zeit. Wir definieren das darüber, dass wir ein Rücknahmekonzept haben. Das heißt, alle unsere Artikel, die man bei uns kauft, die können zurückgegeben werden. Wir gucken uns die Sachen an. Gucken uns an, wie ist das, wie gut sind die erhalten? Reparieren die, reinigen die, bieten die dann wieder an bei uns im Online-Store, und die Kundin oder der Kunde kriegt dann einen Gutschein, je nach Zustand, womit dann neue Sachen oder auch gebrauchte Sachen wieder gekauft werden können.
Habt ihr dann so eine kleine Werkstatt irgendwie, wo ihr das dann reparieren könnt? Oder macht ihr das irgendwie extern? Oder wie läuft das?
Ja, also hätte gerne eine kleine Werkstatt. Wir haben hier tatsächlich einfach nur eine Nähmaschine und so ein paar Tools. Und wenn es irgendwie was Größeres ist, dann geben wir das irgendwie ab an Schneider oder Schneiderin, und ja, waschen das hier alles durch selbst und bürsten das aus und gucken, wie wir das halt wieder irgendwie vernünftig wiederhergestellt kriegen. Aber so eine richtige, so schön eingerichtete Werkstatt oder irgendwie auch so ein kleines Atelier oder so ein bisschen irgendwie was, wo man so ein bisschen ja, auch mal was zeigen kann, dass irgendwie auch so was gut aussieht, haben wir leider noch nicht. Vielleicht machen wir das im neuen Laden demnächst mal. Gucken.
Okay. Und
Ja.
wie kann man sich das dann vorstellen? Also, ihr repariert es und dann kriegt eigentlich der vorherige Besitzer das wieder zurück? Oder habt ihr dann noch eine zweite, so eine Art Second-Hand-Plattform dann bei euch? Oder was ist da der
Genau, wir haben.
Kreislauf dann?
Ja, wir haben quasi, also genau, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir bieten natürlich auch an, wenn jemand was ein beschädigtes Teil hat, das zu reparieren. Das kann man uns immer kontaktieren. Wir gucken, was man da so machen kann. Und dann gibt es natürlich die Teile, die im Zuge dieses Rücknahmekonzepts an uns zurückkommen, die wir explizit ja, uns angucken und versuchen, so gut wie möglich wiederherzustellen. Ja, Was war die Ausgangsfrage eigentlich?
Entschuldigung. Oh, die war gar nicht so lang diesmal, sonst tendiere ich auch leichter zu lange Fragen zu stellen.
Warte mal, worauf wollte ich nochmal hinaus?
Genau, es gibt ja eigentlich zwei Optionen. Genau, einmal halt, okay, ja. Der Vorbesitzer bekommt es wieder zurück, weil ihr es heile gemacht habt.
Ach so, genau.
Oder ihr stellt es online, weil der Vorbesitzer sagt, ich möchte es sowieso gar nicht mehr behalten. Macht damit, was ihr wollt. Habt ihr dann so eine Art Second-Hand-Plattform?
Genau, wir haben so eine Refurbished-Rubrik bei uns im Online-Store, genau.
Wie heißt die Rubrik?
Refurbished.
Ach so, okay. Ich
eben nicht. Genau.
Alles klar?
Genau, und die befüllen wir immer, je nachdem, was so kommt. Wir haben hier eine Person, die sich darum kümmert, die Sachen anzunehmen, wieder aufzubereiten und da reinzustellen. Und genau, das läuft auch ganz gut. Also es ist tatsächlich so, dass wenn irgendwie mal was da ist, dann ist es relativ schnell wieder weg, wenn es ein beliebtes Teil ist, genau.
Und wenn ihr dann jetzt halt auch so eine Secondhand-Sparte habt, wie geht ihr dann mit den normalen Kollektionen um, mit der normalen Entwicklung? Also berücksichtigt ihr das schon dann da drin, dass ihr eigentlich dann vielleicht auch weniger produzieren oder entwickeln müsstet? Oder wie sieht da so das Konzept dann aus?
Also leider nicht. Leider ist es so, dass relativ wenige Teile zurückkommen, also im Verhältnis zu dem, was wir verkaufen. Das heißt, wir kalkulieren das nicht mit ein, tatsächlich. Ich würde sogar fast behaupten, es sind vielleicht sogar auch unterschiedliche Zielgruppen, also Menschen, die explizit danach gucken, vielleicht, dass sie was Gebrauchtes auch finden, das natürlich auch dann günstiger ist. Auf der anderen Seite, es ist natürlich auch so ein bisschen so, dass im Design natürlich schon so ein bisschen mitgedacht wird, okay, ist das irgendwie zu reparieren nochmal, das Teil? Gibt es da irgendwie... Na, wir haben ja auch unser Klassiker ist ja so ein Pulli, so ein dreifarbiger, sind ja jetzt auch, sage ich mal, mehr Nähte als bei einem normalen Teil. Macht das Sinn, das überhaupt zu machen? Oder ist das quasi irgendwie auch eine Naht, die quasi kaputt gehen kann, die man dann irgendwie reparieren muss oder so? Also so Überlegungen spielen dann natürlich in die Entwicklung schon hinein, aber bei den Mengen tatsächlich nicht, nee.
Okay.
Noch
nicht, okay. Und habt ihr auch solche Überlegungen, weil es fängt ja alles immer beim Design an, Richtung Zero Waste, dass ihr da auch guckt, ob ihr weniger Verschnitt dann habt in der Produktion oder sowas? Ist das auch gleich?
Also tatsächlich haben wir das auch mal irgendwie angesprochen. Es ist tatsächlich so, dass manche unserer Hersteller schon so weit sind, dass die ihre Schnittbilder quasi computergesteuert legen und dass da der Verschnitt sowieso total minimiert wird. Einer unserer Hersteller ist an so ein System angebunden, die quasi den Verschnitt, der wird collected und der wird dann tatsächlich recycelt auch. Mhm. Also da gibt es in Portugal mittlerweile auch relativ, oder ich weiß von irgendwie zwei so Systemen, wo quasi dann diese, Verschnittabfälle sozusagen eingesammelt werden und dann wieder zurückgeführt werden.
Okay.
Das ist irgendwie ganz gut, ja.
Also in Portugal produziert, ja, hast du jetzt gesagt.
Genau.
Habt ihr nur Portugal oder auch noch andere Länder?
Ja.
Oder?
Okay. Nee, wir haben tatsächlich nur Portugal im Moment, in der Produktion. Klar, die Baumwolle kommt nicht aus Portugal, die Wolle auch nicht. Aber alles, was Produktionsprozesse sind, Färberei, Näherei, passiert natürlich alles dann in Portugal. Wir haben tatsächlich mal am Anfang in Deutschland produziert, unsere Wollwerkssachen.
Okay.
Das hat leider nicht so gut geklappt. Das war ein bisschen schade.
Von der Qualität her oder Lieferung oder was waren da die Probleme?
Ja, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war auf jeden Fall schwierig, da Liefertermine einzuhalten.
Okay.
Ich sag mal so, die Probleme haben wir jetzt auch, aber in einem größeren Maßstab, sage ich mal. Da kann das natürlich irgendwie öfter mal passieren. Aber das war schwierige Zusammenarbeit einfach. Also das war wirklich leider nicht sehr professionell und so gerne wir das da irgendwie gemacht hätten und so schön das irgendwie auch war, ein gutes Narrativ auch irgendwie, konnten wir das leider nicht mehr machen. Und dafür haben wir tatsächlich jetzt in Portugal aber die Wollwerkssachen alle GOTS zertifiziert.
Ah, okay.
Also das konnten die hier in Deutschland tatsächlich dann nicht leisten und das ist aber jetzt der Fall. Ja.
Also ist GOTS dann auch so ein bisschen so der Standard, wonach ihr dann schaut bei der Auswahl der Lieferanten oder? wie ihr so die Lieferanten auch so prüft, okay, passen die mit euren Werten, mit euren Anforderungen zusammen?
Ja. Jein. Also der GOTS-Standard ist ja schon so sehr etabliert und auch sehr umfangreich, sage ich mal. Das bringt natürlich auch irgendwie viele Probleme mit sich, also im Sinne von Verwaltung, im Sinne von Bürokratie und sowas. Da gibt es so ein paar Sachen, die irgendwie auch nicht so viel Sinn machen. Aber ich will jetzt gar nicht, genau, also generell ist es ein guter Standard und an den kann man sich gut halten und das ist, glaube ich, auch für die Verbraucher sehr, sehr eingängig. Wir haben mehrere Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten und teilweise sind die GOTS zertifiziert, teilweise lassen sich gerade zertifizieren, teilweise arbeiten sie quasi schon auf so einem Niveau, haben nur keine Zertifikation, teilweise sind sie zertifiziert. Wir kennen uns so, also ich arbeite schon lange mit Portugal irgendwie zusammen, auch mal in meinem vorigen Job und daher kenne ich diese ganzen Produzenten, Produzentinnen. Und das ist ganz interessant, weil, ja, also ich war so ganz jung, als ich da irgendwie das erste Mal vor Ort war, so Anfang 20. Und sah auch so aus wie 16, glaube ich. Und dann waren die schon auch so ein bisschen so, wer ist er denn und so. Und das war irgendwie ganz witzig. Und seitdem kenne ich die aber. Und ist auch irgendwie ganz interessant, wenn man dann halt irgendwie 15 Jahre immer in diese Fabrik kommt und da immer die gleichen Leute auch sitzen. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Zeichen von, okay, hier wird vielleicht auch was richtig gemacht. So. Das ist irgendwie so ein relativ familiäres Verhältnis eigentlich zu manchen Herstellern. Und manche, die haben uns auch irgendwie gefunden. Also irgendwie ist das so habe ich immer irgendwie mit allen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch so ein irgendwie ein ganz vertrauensvolles Verhältnis. Also sozusagen nicht nur, ja, wie viel werden den Arbeitern bezahlt oder wie viel, ne? Also vor diesem Hintergrund, wie sind so die Arbeitsbedingungen, sondern einfach auch funktioniert dieses Zusammenspiel irgendwie,
Also da ist auch ein guter Austausch und Kommunikation
genau,
und Partnerschaft einfach dann auch, ne, worauf man
und das
aufbauen
ist,
kann.
ja, genau, und das ist halt auch so eine Sache, die uns auch wichtig ist, da in so einer, ja, auf so einer Business-Ebene auch quasi so ein nachhaltiges Geschäftsbeziehung zu haben einfach, ne?
Ja, klar. Das ist ja auch super wichtig, wenn man halt gleich auch mal was Neues umsetzen möchte oder irgendwie was umstellen möchte. Dann kann man das mit dem Lieferanten halt, den man schon länger kennt, einfach wesentlich besser machen. Ne?
Total,
Und
ja.
ja, und vor allem finde ich halt auch, wenn die verstehen, was ihr wollt mit eurer Marke, einfach auch. Du sagst ja auch, ihr habt mit Kinderbekleidung halt angefangen, jetzt so ein bisschen na, Erwachsenenbekleidung auch. Und bei Kinderbekleidung legt ihr ja auch viel Wert einfach auf Unisex, dass es nicht in diese
Genau.
Schublade rosa und hellblau irgendwie reingepackt wird, sondern auch wirklich einfach Unisex getragen wird. Wie kamt ihr da so auf die Idee? Weiß nicht, du mit deinen beiden Kindern wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Bezug dazu gehabt oder gab es da irgendwie mal ein Erlebnis, wo ihr gesagt habt, okay, nee, das müssen wir jetzt umstellen?
Also ein konkretes Erlebnis gab es tatsächlich nicht. Es war aber so, dass ich tatsächlich dann so als Vater irgendwie relativ jung, also nicht relativ jung, aber relativ frisch, ja, dann so nach Kleidung geguckt habe für die Kinder und war dann so, ja, okay, also jetzt mal eben schnell irgendwie was kaufen, ist irgendwie nicht so. Oder man hat halt die Auswahl zwischen den Baggern und den Einhörnern und so.
Und den Prinzessinnen, genau.
Und jetzt mal abgesehen von diesem Unisex, Gedanken, fand ich das auch einfach nicht ästhetisch. Und also, und das kam dann alles so ein bisschen, ne, dass man sich dann so ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt hat und auch gemerkt hat, so, ich will das auch gar nicht, das prägt ja die Kinder total auch vor, ne? Also wenn die da, also es ist schon auch auffällig, ne? Wir haben ja eben kurz drüber gequatscht, wir wohnen beide hier so sehr zentral in Hamburg und trotzdem ist das in der Kita schon auffällig, separiert, ne? Und das führt natürlich dann auch irgendwie zu, ja, zu so Rollenbildern, die dann schon in frühen Kindheitstagen so vorgelebt und gezeigt werden und so. Und das ist schon irgendwie, das ist schwierig, dagegen anzugehen auch dann. Also ich merke das bei meiner Tochter, die jetzt irgendwie,
Klar.
weiß nicht warum, aber auch halt irgendwie so rosa, auf dem rosa Pink-Trip ist und pff, da muss ich schon viel diskutieren.
Das ist halt
einfach.
Dann doch ein Mädchen einfach, ne? Wenn sie es, das ist halt der Einfluss
Ja.
von den anderen Kindern dann, ne? Also ich glaube, da
Ja.
kommst du gar nicht irgendwie dran vorbei, dann ihr doch mal vielleicht was mit einer Prinzessin zu kaufen oder ein Tütü oder irgendwie sowas.
Nicht in die Tüte.
Okay.
Nee, aber ja, aber auch so dieses, also wir wollen ja auch so ein bisschen Bewusstsein schon dafür schaffen, so, du hast jetzt gerade gesagt, es ist halt ein Mädchen, aber was bedeutet das überhaupt? Und ist das überhaupt nötig, quasi so dieses binäre System schon irgendwie im Kindesalter halt so irgendwie zu propagieren? Weil, ja, also ist doch völlig egal, wie das Geschlecht heißt und was die Leute denken, was damit irgendwie verbunden wird. So, so ein bisschen schade. Wir haben jetzt gerade irgendwie aber noch eine ganz andere, ganz interessante Diskussion gehabt, weil wir wollten jetzt Badesachen machen.
Mhm.
Und da sind wir so ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen, was dieses Unisex-Thema auch angeht.
Mhm.
Einfach auch, weil Kinder ja dann auch ab einem gewissen Alter auch so sexualisiert werden irgendwie, wenn sie halt ein Bustier tragen oder so. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal spannend, wie wir uns da, wissen wir auch noch nicht so genau, wie wir uns da so zu positionieren und was wir da genau machen und
ja. Ja, das stimmt.
Ja, aber
unabhängig von dem Gender-Gedanken tatsächlich ist es natürlich auch bei Unisex-Bekleidung so, du reduzierst erstmal ja auch, also vermeidest da auf jeden Fall auch eine Art von Überproduktion, ne, oder Mehrproduktion. Also es hat gleich zwei Faktoren,
ja,
oder zwei positive Einflüsse. Das ist ja irgendwie eigentlich auch ganz interessant, was man so wahrscheinlich dann gar nicht mal noch gar nicht bedacht hat. Aber ja, es machen halt einfach noch sehr, sehr wenige Brands, aber setzen den Unisex-Gedanken und von daher glaube ich, wird das echt noch ein bisschen dauern, gerade denke ich mal, bei Kindern, bis das wirklich dann auch irgendwie so etabliert ist und angenommen wird. Ne? Also ich weiß auch, also von uns auch unsere Nachbarn, die haben zwei Söhne und beide auch recht lange Haare. Die hatten auch wirklich, der eine hatte dann auch in der Schule echt Probleme. Der hat dann auch von den Jungs manchmal so, du siehst aus wie ein Mädchen. Das ist genau das Gleiche. Ne? Also das wird auch so Schublade auf und reingestopft einfach. Ne?
Ich kenne das, mein Sohn, der hat auch so richtig lange Haare, aber das ist ganz witzig. Ich habe letztens erlebt, wie ihn irgendwie so ein Junge auch, ich glaube, es war sogar ein Mädchen, weiß ich gar nicht mehr, der hat ihn auch so, bist du ein Junge? Er so, ja. Und dann war sie so, hä, aber du hast doch lange, und dann, warum hast du lange Haare? Und er so, weil ich es gut finde.
Ja, genau.
Ja. Und damit war die Diskussion so beendet und ich war so ganz schön beeindruckt, wie das wirklich so von ihm abgeperlt ist einfach.
Ja, sehr gut.
So. Das war ganz schön cool. Aber ja, das ist natürlich auch nicht alle Kinder sind dann irgendwie so selbstbewusst oder so.
Na ja, klar.
Ja. Und auch, keine Ahnung, also es gibt ja tatsächlich auch, also es gibt viele Jungs mit langen Haaren, aber es gibt sehr wenige Mädels auch mit kurzen Haaren.
In dem ganz, ganz kleinen Alter.
Ja,
ne?
Genau.
So,
also
ja,
das stimmt. Im U10-Alter. Also das ist auch nochmal interessant.
Ja, das stimmt.
Ja.
Welche, mal zu Manitoba auch nochmal zurückzukommen, welche Werte oder welche Vision wollt ihr mit Manitoba dann noch rüberbringen oder vermitteln? Habt ihr euch da irgendwie was mal am Anfang irgendwie festgelegt oder festgesetzt?
Wir hatten tatsächlich so im letzten halben Jahr haben wir ziemlich intensiv an unserem eine Art Manifest gearbeitet, weil wir für uns auch so einen, ja, einfach mal so eine Basis brauchten an Werten, nach denen wir irgendwie selber auch handeln und nach denen wir auch so, ja, auch interne Entscheidungen treffen wollten und haben uns da so ein Manifest formuliert, dass wir so unterteilt haben, auch in verschiedene Punkte. Das hatten wir auch in Kurzform, haben wir das letztens auch mal auf unseren Kanälen mal so ein bisschen präsentiert. Und ich finde das auch ja irgendwie total, total sinnvoll, sich das einmal so den gemeinsamen roten Faden so ein bisschen irgendwie vor Augen zu führen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf alles so im Einzelnen eingehen soll, aber es sind halt so verschiedene Punkte, die ja, die das auch, ich sag mal, das Zusammenleben auch betreffen, ne? Also nicht nur Ressourcenschonung, nicht nur ökologische Aspekte, sondern einfach auch so Freiheit, Transparenz, Offenheit, Diversität, so Sachen, die für uns nicht nur in der Lieferkette wichtig sind, sondern auch generell. Mhm. Ich finde, das wird bei, ich finde mit so als Unternehmen, egal ob was man herstellt, wenn es Produkte sind, hat man ja auch so eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, mit dem, was man da so auf den Markt schmeißt. Und da finde ich das immer schon auch gut, wenn man irgendwie danach dann zumindest versucht zu handeln.
Auf jeden Fall. Engagiert ihr euch dann irgendwie in Hamburg oder habt ihr da irgendwelche Projekte laufen?
Ich finde, wir sind jetzt nicht so überengagiert. Wir sind ja dann doch am Ende des Tages darauf angewiesen, irgendwie Produkte zu verkaufen. Aber wir machen immer mal wieder Spendenaktionen. Wir machen immer mal wieder Aktionen zum bewussten Konsum. Wir versuchen halt auch dieses Rücknahmekonzept einfach so anzutreiben und also nicht nur unser Rücknahmekonzept, sondern auch generell die Menschen dazu animieren, ihre Sachen zu reparieren oder wiederzuverwerten oder auch halt von vornherein irgendwie eine gute Kaufentscheidung einfach zu treffen. Wir sind keine NGO, die sich quasi nur auf diese Kommunikation und so stürzen kann, aber wir versuchen da so ein bisschen die Waage zu halten zwischen woke sein oder irgendwie da auch irgendwie so ein eine Alternative zu bieten und trotzdem irgendwie unsere zu sehen, dass wir eigentlich auch Produkte verkaufen sozusagen, ne? Also auch quasi auf Konsum angewiesen sind im Grunde genommen.
Macht ihr
ich
das?
Denke mal so, ja.
Ach so, ne, alles gut. Macht ihr sonst erst weiter? Ne, okay.
Dann, ich denke mal halt so. Also Bekleidung ist ja auch so ein Verdrängungsmarkt irgendwie, ne? Also dann wünsche ich mir lieber, dass die Menschen das von uns kaufen als von einer Marke, die es vielleicht nicht so gut macht oder vielleicht nicht so auf so viele Sachen achtet. Das schwingt da ja auch immer mit, ne? Was stellt diese Marke dar?
Wie kriegt ihr denn sozusagen die Kunden auf eure Seite so ein bisschen oder kriegt sie dafür das Bewusstsein gesteigert, dass sie halt vielleicht das Richtige kaufen? Macht ihr vielleicht irgendwelche, überlege ich gerade, so Workshops, so von wegen, wie repariere ich mein T-Shirt oder meine Jeanshose, wo ein kleines Loch drin ist oder sowas? Kommuniziert ihr da irgendwie besonders auf einer besonderen Ebene mit denen?
Ja, also wir versuchen das zumindest, aber also es ist natürlich klar, also es ist natürlich schwierig, einfach Aufmerksamkeit in Zeiten von Facebook und Instagram irgendwie zu erregen, die relativ komplexe Inhalte sozusagen vermittelt. Das versuchen wir. Ich glaube, das kriegen wir auch teilweise ganz gut hin, aber ich glaube, teilweise ist da wirklich noch viel Luft nach oben. Wir haben vor Corona angefangen, hatten wir so einen losen Zusammenschluss von so ein paar Textilschaffenden hier aus Hamburg. Clothesbusters haben wir uns genannt und haben so, ich glaube, ein oder zwei Workshops haben wir gemacht, so reparieren, Stopf und so ein bisschen Bewusstsein dafür, für dieses Handwerk auch zu schaffen. Und dann ist das leider dann Corona-bedingt so ein bisschen eingeschlafen. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch mit unserem neuen Laden dann so wieder ein bisschen beleben können. Aber das sind so Sachen, die wir dann irgendwie auch anbieten, wo man dann natürlich auch irgendwie nochmal einen anderen Zugang kriegt.
Und wie gesagt,
nicht unbedingt zu Kundschaft, sondern einfach zu Leuten, die sich dafür interessieren. Ne?
Ja, und vielleicht kriegt man aber da auch wieder, kann man andere Leute da neu mit irgendwie anteasern, dass sie halt auch, dass man sehen, was es für Möglichkeiten einfach gibt. Also muss halt ständig irgendwie kommunizieren und auf dem Laufenden halten, dass es irgendwann dann halt auch mal umgesetzt wird, ne? Das glaube ich wirklich, dass notwendig ist. Seit wann gibt es euch jetzt eigentlich? Hattest du das vorhin gesagt?
2017 hatte ich gegründet. Wir haben so 2017, Ende 2017 angefangen zu verkaufen, genau. Jetzt so fast 4 Jahre.
Was habt ihr da so für Herausforderungen gehabt auf dem Weg? Oder Habt ihr immer noch welche irgendwie vor euch? Wahrscheinlich, denke ich mal.
Also gerade ein großes Thema ist gerade so ein bisschen Automatisierung oder Digitalisierung auch. Es ist natürlich irgendwie alles möglich, ne? Alles wird irgendwie online, cloudmäßig abgewickelt, Online-Shop, Retouren, Lager, dies, das. Das Zusammenspiel ist tatsächlich so ein bisschen noch ein Problem. Da haben wir uns jetzt viel mit auseinandergesetzt. Hoffe, dass das jetzt in Zukunft so ein bisschen mehr Hand in Hand geht. Aber das ist tatsächlich auch immer ein großes Invest. Also das für uns, die wir jetzt nicht mehr so klein sind, ist es trotzdem noch irgendwie so, dass es viel Arbeitszeit und auch ja, einfach Ressourcen halt irgendwie frisst. Ansonsten tatsächlich war für uns so dieses Sourcing-Thema, das war tatsächlich eigentlich nie so ein Problem. Weil, wie gesagt, ich halt so Wissen aus dem, ja, da schon viele Kontakte hatte und ich bin ja auch Bekleidungstechniker, also ich kenne mich sozusagen mit der Grundfunktion kenne ich mich so aus. Ich habe irgendwie mein ganzes Wissen über Nachhaltigkeit habe ich mir so selbst irgendwie so, kam mir selbst so ein bisschen zugeflogen oder habe ich irgendwie mir so ein bisschen raufgeschafft oder mich immer mal für Sachen interessiert oder ja, kam so und für mich sind eher so auch so betriebswirtschaftliche Sachen und sowas, das war eher so eine Herausforderung für mich oder ist es auch immer noch, ne, da irgendwie so den Überblick zu behalten. Genau, und dann halt auch klar, jetzt sind wir irgendwie 8 Menschen, die muss man auch irgendwie mal gucken, wie man dann am besten zusammenarbeitet. Auch vor allem dann, wenn man halt irgendwie so den Anspruch hat, es alles irgendwie anders und ein bisschen offener zu machen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel Arbeit ist tatsächlich dann.
Na klar. Und genau, vorhin hatten wir schon mal den Begriff Nachhaltigkeit. Also ist so langsam auch manchmal ein bisschen sich ausgelutscht, also weil jeder benutzt ihn und sehr viele benutzen ihn immer schnell. Aber trotzdem, was würdest du denn sagen? Was waren denn so deine wichtigsten Schritte, wo du dann gesagt hast, okay, also erstmal, wenn ich mich selbstständig mache mit einer eigenen Marke, warum ist es soll sie nachhaltig oder fair sein? Und was waren da so auch die ersten Pfeiler, wo du gesagt hast, okay, das muss auf jeden Fall eingehalten werden, sonst mache ich hier das gar nicht weiter oder so?
Ja. Also 2017, als ich mich, oder im Grunde genommen ja schon 2016 oder auch schon ein bisschen davor, wo ich mich dann so angefangen habe, damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Also für mich kam es eigentlich nie in Frage, eine eigene Marke irgendwie zu machen, weil ich hatte überhaupt gar keine so eine richtige Idee und fand irgendwie so, Fashion war dann immer so, muss halt irgendwie so einen gewissen Look haben und den musst du dann irgendwie durchziehen und darauf irgendwie deine Marke so aufbauen. Aber dann hatte ich irgendwie, kam mir irgendwie diese Idee mit den, okay, die Kinderklamotten, die passen ja auch nicht so lange, die sind aber doch relativ teuer und dann muss man die irgendwie loswerden und wie kann man das irgendwie so? Und dann kam halt diese Idee mit dem Rücknahmekonzept, dass man dann ja das irgendwie so abwickeln kann. Dann habe ich da so ein bisschen dran gearbeitet und dann dachte ich halt so, okay, eine Marke, die quasi nur ausschließlich irgendwie auf, auch, weiß nicht, damals war es halt so, Bio-Baumwolle war noch so irgendwie so das Ding. Und recyceltes Polyester und sowas. Das war damals schon, dass ich so dachte, so, boah, also wenn wir so weitermachen, hilft uns das jetzt auch nicht. Da muss ich irgendwie was tun. Wie kann ich denn irgendwie dazu, wie kann ich denn die Ressourcen, die quasi dafür genutzt werden, irgendwie sinnvoll nutzen? Wie kann man das denn wie kann man also den bestmöglichen Nutzen sozusagen rausholen? Und dann kam halt da kam so die Idee, einfach diesen Produktlebenszyklus einfach zu verlängern. Ne? Wie kriege ich ein Produkt so, dass es einfach längere Zeit als durchschnittlich hält, repariert werden kann, genutzt wird einfach auch. Genau, und dann, ja, du sprachst jetzt gerade, welche Werte waren mir dann sozusagen wichtig? Also tatsächlich so dieses, ja, einfach mal gucken, wie kann man die Ressourcen, die aufgebracht werden, wie kann man die am besten irgendwie dahingehend ja, sinnvoll einsetzen, dass man ein gutes Gewissen hat, dass man sie überhaupt quasi benutzt hat.
Aber dann wart ihr ja eigentlich schon, wenn ihr 2017 schon mit dem Rücknahmekonzept angefangen habt, da wart ihr ja ganz schön früh dabei eigentlich. Also weil Secondhand-Plattformen, Rücknahme, Projekte oder Konzepte. Das hat ja jetzt eigentlich gerade erst, finde ich, so ein bisschen so
Ja.
im letzten Jahr mehr Fahrt aufgenommen, gerade auch so bei so Zalando macht es, Levi's repariert jetzt wieder. Ich meine, gut, hier Nudie Jeans, die hatten das ja dann auch schon vor ein paar Jahren schon gemacht. Könntet ihr euch eigentlich auch vorstellen, mit irgendwie einem größeren Unternehmen zu kooperieren, um dem Ganzen noch mehr Schwung irgendwie zu geben? Oder?
Ja, auch ein interessantes Thema. Damals, 2017, hatte ich diese Idee und dachte so, geil, dann habe ich irgendwie mich damit auseinandergesetzt, habe so nichts gefunden dazu und dann irgendwann habe ich so bei Patagonia gesehen, dass sie immer die haben so einen Repair-Truck, der so durch die Gegend fährt und da kann man auch seine alten Sachen gegen so Tokens irgendwie eintauschen und dann im Online-Shop was Neues kaufen. Dann war ich auch so, boah, nicht das, also ich war eher so, ja, cool, also es freut mich natürlich, je mehr Marken sowas machen, desto sinnvoller ist es, aber damals dachte ich so, hoffentlich denkt keiner, dass ich das da abgeguckt habe, so. Aber das war sehr, relativ zeitgleich, von daher war das so, war ich da auch okay mit und dieses Thema mit den großen Unternehmen, ja, das ist wirklich schwierig, weil es geht ja, fängt ja schon, also nicht nur bei so Zusammenarbeiten, also Kooperationen in dem Sinne, sondern auch damit an, will ich denn bei Amazon verkaufen? Will ich, dass den Umsatz, den ich mit meinem Produkt generiere, noch quasi ein Unternehmen, dessen Werte ich gar nicht teile, quasi irgendwie, dass die daran verdienen, sozusagen. Und wenn ich das okay finde oder wenn ich das mache, kann ich das irgendwie kompensieren auch? Also kann ich stattdessen, also das ist so ein bisschen die Frage, die wir uns gerade stellen, weil wir auch tatsächlich vor diesem Schritt stehen, so, wie kommen wir nochmal an andere Leute ran, so, wie können wir noch so ein bisschen mehr Umsatz generieren einfach? Und ja, da ist halt einfach, ja, sind das einfach so die nächsten Schritte. Und da sind wir überhaupt noch gar nicht irgendwie, ja, irgendwo angekommen, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen. Das finde ich irgendwie relativ schwierig. Aber das wird, glaube ich, auch Thema sein, in Zukunft, dass sich mehrere Menschen, Unternehmen da Gedanken drüber machen. Weil, ja, ja, man kann nicht irgendwie das verteufeln und dann trotzdem da irgendwie drüber verkaufen. Und was du meinst noch mit Kooperationen, ich finde generell, finde ich es eigentlich okay, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, boah, das System ist irgendwie cool, könnt ihr uns das mal zeigen, wir würden das auch irgendwie gerne machen. So richtig, ja, also selbst wenn das irgendwie glaubwürdig ist, ja, finde ich das irgendwie ein gutes Zeichen einfach. Uns geht es ja wirklich darum, auch einfach das kom zu kommunizieren und so ein Second Life, Second Love, wie auch immer man es nennen will, einfach, dass das eine Option ist, ne? Dass man einfach auch Secondhand kauft, dass man sagt, okay, das geht, man kann die Sachen reparieren, man muss es nicht wegschmeißen und so. Und das schafft Bewusstsein, indem es halt auch bei anderen großen Shops, Marken, was auch immer,
Ja,
mehr Thema ist.
deswegen fand ich auch, als du sagtest mit Patagonia, wo du das gesehen hast und Angst hattest, dass man sonst denken könnte, du hättest geklaut, das finde ich überhaupt nicht, weil also man muss ja dann was Gutes, muss man halt auch weitertragen und nur wenn es dann
Ja.
mehrere machen, dann kommt es ja auch bei der Masse an und dann kann man es ja auch besser umsetzen. Also den
Korrekt,
Gedanken finde ich, glaube ich, den brauchtest du gar nicht haben irgendwie.
ja, damals dachte ich so, oh geil, ich habe voll den USP irgendwie und dann, aber das hat auch nicht, also ich finde auch, ja, das war auch, ich fand, damals war das auch nicht richtig vergleichbar, das war schon ein bisschen unterschiedlich, aber dachte, es war schon so ein bisschen so, oh. Aber jetzt mittlerweile, ich bin total, finde ich total gut, wenn da irgendwie mal eine Kooperation machen würde. Es muss ja auch kein großer Shop sein oder kann
Nee,
ja auch
genau,
kleine
ja.
Marken sein, die sagen, wie macht ihr das denn? Bin ich auf jeden Fall offen, das immer auch zu teilen, so. Und es ist
Ja.
tatsächlich auch überschaubare Arbeit, also.
Genau, und das Netzwerk halt einfach irgendwie nutzen, um halt einfach das bisschen zu vertreiben, ne? Wenn du jetzt mal irgendwie konsumierst, wonach guckst du? So, in welche Richtung?
Kennst du diesen Begriff Deformation professionell? Das ist so, also wenn du irgendwas beruflich machst, dann kannst du das aus deinem Alltag nicht mehr so wegdenken. Und so geht mir das, wenn ich kann nicht vernünftig einkaufen gehen, leider. Das ist so, wie Musiker auch keine von nicht mehr vernünftig Musik hören können und so. Ist so, fällt mir total schwer. Ich bin, also modische Sachen, ich bin ja auch, also wenn mir Instagram mir was irgendwas angezeigt wird, dann denke ich immer so, oh, das ist ein geiles Teil, aber das kann ich nicht machen, so, das geht nicht. Und so sind wir hier auch so ein bisschen so, dass wir dann so denken, so, okay, wie, das ist ein geiles Teil, kriegt man das irgendwo Secondhand oder so? Also es ist schon so, dass man, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich nichts über die Produktion weiß, wenn ich das Material irgendwie, wenn es herkömmliches Material ist, sage ich mal, dass ich das nicht kaufe, ne? Dass ich dann irgendwie gucke, kriege ich das irgendwie Secondhand oder brauche ich irgendwie was anderes? Ja, und dann ist das schon auch mal ein ganz schöner Akt und
Glaube ich, ja,
schwieriger.
klar. Ja, gut, aber klar, wenn man das irgendwie so ein bisschen für sich auch so umgesetzt hat oder implementiert hat, dann finde ich das auch wirklich schwierig. Also, sagen, also ich habe mich ja auch erst seit ein paar Jahren mit Fair Fashion halt auseinandergesetzt. Und dann, ja, da hat man immer so ein Engelchen und so ein Teufelchen irgendwie dann auf der Schulter sitzen. Und mal gucken, wer dann immer gerade so siegt. Irgendwie, also. Aber ja, genau, man kriegt dann ein schlechtes Gewissen, wenn man nur mal guckt, irgendwie schon. Aber ich finde das ja schon immer gut, auch bei den anderen. Ich hatte ja auch letztes Jahr wirklich Kopf während Corona, dass bei den Leuten mehr Bewusstsein halt einfach auch für nachhaltige Bekleidung, für nachhaltigen Konsum kommt. Ich glaube, bei einigen ist es bestimmt auch geblieben. Manch anderen haben, glaube ich, wieder das Verlangen einfach, sich da ein bisschen auszutoben. Aber ja, Step by Step irgendwie da in die Richtung, ist, glaube ich, schon ganz gut.
Ja,
Hast du noch irgendwie?
es ist so, alle 5 Minuten ändert sich da so meine Sicht auf die Dinge, dass ich denke so, ah,
Oh,
geil,
okay.
heute haben wir irgendwie was gerissen, heute war irgendwie cool, irgendwie ein gutes Gefühl, und dann in den nächsten 5 Minuten irgendwann wieder so, oh Gott, wo sollen wir denn eigentlich anfangen? Und dann, weiß ich nicht, dann kommst du mal aus deiner Bubble raus und dann merkst du, okay, es gibt noch Menschen, die ganz anders denken, die irgendwie ganz anderen Hintergrund haben, für die das gar kein Thema ist, und das ist dann auch so ein bisschen frustrierend dann immer, und das, ja,
Ich finde das
aber
nicht
ja.
frustrierend. Diese Blase, die kenne ich ja auch. Aber dann hat man immer so eine bisschen, ist das eine Missionarsaufgabe, dass man halt andere Leute einfach nochmal ein bisschen belehren oder bekehren kann. Also ich wiederhole mich auch ganz oft in meinem Podcast mit meinen
Ja.
Aussagen. Denke ich aber auch mal, nee, vielleicht hat das jetzt jemand noch gar nicht gehört. Und es ist wichtig, dass dieserjenige das auch dann hört. Und deswegen, ich wiederhole mich da sehr gerne. Also ich kenne das bei der Arbeit auch. Und da werde ich auch nicht müde, hoffentlich. Also, man muss es einfach machen.
Du hattest gerade, wolltest gerade
Genau,
ansetzen,
also ich
Fragen.
bin, glaube ich, soweit eigentlich mit meinen Fragen durch, aber vielleicht hast du irgendwie noch was, was du gerne loswerden möchtest, was dir noch wichtig ist und am Herzen liegt.
Ja, ich finde es tatsächlich auch immer, ich finde es total, also die textile Wertschöpfungskette ist einfach super komplex. Nicht, dass ich jetzt andere Wertschöpfungsketten gut kennen würde, aber es ist schon sehr umfangreich, und es ist für, wenn man das nicht unbedingt studiert hat, und selbst wenn man es studiert hat, auch kaum zu erfassen. Und das ist in vielen Bereichen, glaube ich, des Lebens mittlerweile ein großes Problem, dass man das nicht ganz erfassen kann und deshalb auch nicht immer verstehen kann und durchdringen kann. Und das führt immer dann so dazu, ja, dass da irgendwie Probleme entstehen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass viel, viel, ja, ich sag mal, Bildung da passiert, oder man viel erklärt und immer viel Input gibt. Und deshalb finde ich auch gut, dass du so einen Podcast machst, in dem du immer ja, dir Leute ranholst, die quasi da was zu erzählen aus verschiedenen Blickwinkeln und Sachen sagen, wie sie die Sachen machen. Ich glaube, wenn man sich jetzt alle deine Folgen mal reingezogen hat, dann hat man da, glaube ich, schon einen ganz guten Überblick da, wie dieses Spiel so funktioniert, und kann sich da, glaube ich, auch ein ganz gutes Urteil bilden. Weil das finde ich tatsächlich essentiell, diese Transparenz in der Entscheidungsfindung eines Kunden, die dazu führt, warum kaufe ich ein Teil, warum lasse ich es bleiben. Das muss halt jeder schon selbst wissen. Und das geht halt nur durch Informationen.
Genau, Information, Kommunikation, super
Ja.
wichtig, ja. Bin ich auch
Ja.
immer absolut dafür. Alles klar,
Hammer.
Markus. Ich glaube, dann haben wir es.
Cool.
Ja, dann bedanke ich mich erstmal. Ja, war mal ein bisschen anderes Interview, so ein bisschen
Danke
durch.
auch.
Ja, und genau, dann wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Ich verlinke alles in den Shownotes. Eure Webseite, dann wird ja wahrscheinlich da auch von eurem neuen Laden dann die Adresse dann irgendwann da drauf sein. Und genau,
Genau.
falls das mit dem Pop-up Store noch klappen sollte, bevor eure Folge online geht, dann kann ich da auch gerne noch, bevor die Folge online geht, genau, dann kann ich das auch gerne noch da vernetzen oder dann halt
Ja.
irgendwo vermerken. Alles
Irgendwo wird man
klar.
da bestimmt auch drauf
Ja,
stoßen, ja.
genau.
Genau.
Super.
Okay, Sabine.
Vielen Dank erstmal, Markus. Bis dann.
Danke, bis dann.
Gut,
Ciao.
tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Okay, neben Kinderbekleidung gibt es bei Manitoba jetzt auch was für Erwachsene. Natürlich auch in Unisex. Markus versteht die Definition von Nachhaltigkeit eher holistisch, übers Große und Ganze einfach gedacht. Das ist nicht selbstverständlich, aber auch nicht immer einfach. Ich bin gespannt und freue mich darauf, was Manitoba noch alles auf die Beine stellen wird. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.